Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel und wir begrüßen euch zu unserer Folge Nummer 33. Und heute geht es um das Thema Immobilien, Eigenheim oder Hängematte. Und wir haben heute einen Gast mit dabei. Dazu kommen wir natürlich später. Und ja, Philipp, vorher wie immer, wie war denn deine Woche?
Ja, Hängematte, kann man so sagen. Und Eigenheim. Wie war es denn bei dir?
Ja, bei mir war es arbeitsreich. Ich darf wieder arbeiten und bin richtig glücklich darüber. Und ja, also, ja, viel war
apropos
nicht mehr.
Glücklich. Glücklich wären wir natürlich auch, wenn wir eine positive Bewertung für diesen Podcast erhalten würden. Dazu gebt uns gerne einen Daumen nach oben, einen Kommentar. Und wir möchten dich natürlich auch recht herzlich einladen, an der Diskussion der Woche teilzunehmen. Dazu einfach ab in unsere Facebook-Gruppe oder uns auf Instagram folgen. Dann natürlich möchten wir uns auch bei allen neuen Mitgliedern bedanken, die uns unterstützen. Vorteil ist natürlich hier, du kannst das Update und auch die Analyse eine Woche vor Veröffentlichung ohne Werbung gucken. Diesen Sonntag gibt es zum Beispiel für alle Mitglieder Visa. Dazu spenden wir noch 20% aller Mitgliedschaftsbeiträge in ein gemeinnütziges Projekt. Jetzt aber nicht nur Hängematte und Eigenheim. Sag mal, Marcel, was waren denn deine Themen der Woche?
Ja, als erstes hat mich bewegt, dass Uber einen großen Move gewagt hat, mitten in der Krise. Sie möchten Grubhub schlucken. Grubhub ist ja ein Essen.
Willkommen zurück bei der Berliner Sportschau. Unser Thema heute, der Handballer Kretsche ist wieder aktiv.
Richtig gehört. Ich bin wieder aktiv und zwar für Spreequell aktiv.
Ach so.
Ja, habe ich immer dabei als Sportvorstand der Füchse Berlin. Da ist immer was los. Probier doch mal.
Ah, erfrischend fruchtig und ohne Zucker. Spreequell aktiv. Da werde ich direkt Fan.
Lieferant. Also ähnlich wie bei uns Delivery Hero und so, wie man alle kennt, ne? Lieferheld. Und angeblich sind sie aktuell eben in den Verhandlungen und Uber hat der Uber Eats, ja, manchen sagt das vielleicht schon was. Und das ist ja dann auch der Konkurrent von Grubhub. Und die zusammen wären natürlich Marktführer in Sachen Essenslieferungsdiensten. Und interessant fand ich den Deal, den die machen wollen. Sie möchten jetzt nicht einfach mal sagen, wir kaufen Grubhub-Aktien in der Höhe und wollen da ein riesen Gebot machen. Nein, All-Stock-Deal nennt sich das Ganze. Was auch sonst, ne? Uber hat ja eigentlich gar kein Geld, also müssen sie ja irgendwie was machen. Und das bedeutet nichts anderes, als dass je Grubhub-Aktie 2,15 Uber-Aktien an den Grubhub-Aktionär übergehen. Ist eigentlich erstmal ein guter Schritt gegen den nächsten Konkurrenten DoorDash, die auch sehr, sehr groß und erfolgreich sind. Aber Ja, also der Deal, mal sehen, wie das dann funktioniert. Uber Eats hat ja schon sich zurückgezogen aus nicht profitablen Regionen wie Ägypten, Rumänien, Ukraine und so weiter. Und was sagst du zu dem Deal?
Ja, also eigentlich doch ganz interessant. Also ich muss gestehen, Mobilität und auch so Essensbestellung finde ich doch eigentlich ein ziemlich interessantes Feld, auf dem man sich da bewegt. Und ich glaube, wenn man jetzt in sowas investiert sein möchte, warum dann nicht Grubhub kaufen und dazu noch dann einfach zwei Uber-Aktien mitnehmen?
Ja, könnte man also machen.
Ja, oder gleich Uber kaufen. Also, ja, also es wäre jetzt nichts, in was ich jetzt investieren würde.
Liegt auch ein bisschen daran, dass die natürlich immer noch schlecht fundamental dastehen. Also Uber macht ja noch immense Verluste.
Ja,
das kann man schon noch als Zukunftsmodell sehen, aber es ist schon noch ein schwieriges oder noch ein relativ spekulatives Geschäft.
Ja, wir sind ja auch zu Hause jetzt HelloFreshler, sagt man das? Ja. HelloFreshler?
Jetzt hast du es etabliert.
Das ist ja, ja, genau. Deswegen, also der Trend geht bestimmt hin zum Bestellen, aber ich glaube auch, dass der Trend hin zum Kochen geht. Bestellt ihr viel oder kocht ihr mehr?
Wir kochen mehr.
Bestellt ihr oft?
Ja, fast gar nicht. Wenn wir zusammen
sind. Nur wir sind ja Domino's Goldcard. Ja, ja. Die gibt's wirklich, das ist kein Witz. Wenn wir für euch immer die ganzen Videos machen oder auch den Podcast, gibt's meistens, heute haben wir gar nicht bei Domino's bestellt.
Das kommt noch.
Jetzt heute noch. Nein, aber wer es wirklich gerockt hat und ordentlich Cash hat, ist mein Thema und das ist Tencent. Analyse dazu gibt's natürlich bei uns auf dem Kanal, auch von Uber. Und Tencent, Umsatz plus 19,6%, Dividende plus 20%, Gewinn je Aktie völlig in den Erwartungen. Und was macht eigentlich Tencent? Sie haben WeChat, WePay und dann haben sie auch noch Online-Games, also zum Beispiel Players Unknown, Battleground und diverse Beteiligungen. Und die habe ich mir einfach mal angeschaut und das ist ja unglaublich. Also man hält 48% an Epic Games, die sagen mir jetzt nicht wirklich was. Aber zum Beispiel, was die meisten wahrscheinlich bei uns kennen, ist Activision Blizzard, 5%. Man hält 18,1% am chinesischen Amazon, also JD.com. Dann Mail.ru, liebe Grüße nach Russland. Dann Riot Games, sagt mir auch was. Snapchat, 12,1%. Auch an Spotify, 7,5%. Supercell, 84%. Tesla, 5%. Und Ubisoft. Also man merkt schon, Gaming ist hier schon the trend is the friend. Aber es ist trotzdem auch ziemlich interessant, ne, mit JD.com und Tesla, aber auch Spotify und Snapchat. Also das gefällt mir doch eigentlich ganz gut. Und ich muss auch sagen, ich habe gekauft die Woche bei Tencent. 20 Stück, ich bin dabei.
Ja, ich auch. Ich finde Tencent auch super.
Du hast sie ja auch, ne?
Ich habe sie auch schon lange und vor allem weiß man dann auch als Investor, dass man eben genau in diese Unternehmen einfach schon mit einen Teil mit investiert.
Also dieser ganze Bereich Gaming, Tech, also für mich im Depot ist eigentlich Tech jetzt durch.
Ja, und ich finde auch sehr, sehr stark, dass Tencent mit WeChat einfach das schafft, was Facebook ja bisher noch nicht geschafft hat, dass sie WhatsApp monetarisieren können. Und
ja das gut, ist der chinesische Staat befiehlt das ja einfach. Ja, der sagt hier, aber jetzt bezahlt ihr alle WeChat. Okay.
Nein, also es sind schon viele verschiedene Sachen, dass man nicht aktiv bezahlt, sondern da über die Dienstleistungen Geld verdient. Das finde ich sehr, sehr spannend bei Tencent und Gaming ist so der größt wachsende Markt. Deutlich mehr als es die Streaming, also Filmindustrie ist oder eben auch die Musikindustrie. Und deswegen kann man hier schon durchaus von einem starken Unternehmen sprechen. Was mich noch bewegt hat, apropos starkes Unternehmen, denn es gibt eine nächste Übernahme, die es wohl, ja, zumindest spekulativ gibt. Amazon möchte AMC kaufen. AMC sagt den meisten wahrscheinlich nichts, aber das ist einer der größten Kinoketten weltweit.
Und The Walking Dead.
Weiß ich nicht.
Ja. Geht immer, welcome to AMC's The Walking Dead, kommt immer so vorher in der.
Das ist interessant, wie du das gelernt. Und ja klar, die sind natürlich jetzt in einer richtigen Krise. Ne? Die Kinos haben geschlossen, der Shutdown hat da natürlich einige Spuren hinterlassen. Und jetzt fragt man sich wahrscheinlich, was hat denn Amazon davon, dass sie so eine alte Butze kaufen müssen? Ja, aber sie haben mit einem Satz die Füße in der Tür
in Hollywood.
Und können in Hollywood direkt ein bisschen mitspielen.
Bezos goes
haben
Hollywood.
Natürlich auch den Vorteil, dass sie dort sinnvoll ergänzen können zu ihrem eigenen Streaming-Dienst und da vielleicht auch noch weitere Abonnenten, also Prime-Mitglieder, durch die Synergieeffekte generieren können.
Meinst du, die kommen dann günstiger ins Kino?
Genau, beziehungsweise, ja, genau, richtig.
Zum Beispiel.
Könnte man so, und dann kann man natürlich auch seine eigenen.
Sind Sie Amazon Prime-Mitglied? Wir liefern das Popcorn Freihaus an dem Platz.
Ja, so in etwa, ne? Und das Eis gibt es auch ein bisschen günstiger.
Ja.
Und das Schöne ist ja, dass AMC aktuell ja nur 306 Millionen Dollar Bewertung hat. Das ist ja ein riesen Chancen.
Vielleicht kauft Bezos das auch einfach privat.
Genau, sein eigenes Kino.
Ja.
Nein, aber ich finde es sinnvoll dadurch auch, weil man hier einfach Synergien erzeugen kann, vielleicht einfach auch noch ein bisschen mehr leisten kann. Und Jeff Bezos wird sich schon dabei was denken. Und 306 Millionen, machen wir uns nichts vor, das ist für Amazon ja eigentlich nichts.
Ja, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass so ein bisschen so ein, ich bin ja jetzt nicht so der Chart-Analyst so wie du, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass so ein bisschen der Boden beim Kinogang gefunden ist, charttechnisch gesehen. Also ich glaube, also ich persönlich, ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich gehe sehr gerne ins Kino. Also ich habe ja auch alles hier. Netflix, Disney, Amazon und diese Woche jetzt sogar auch Sky. Jetzt seit, weil wir haben jetzt wieder Games of Thrones angefangen. Meine Freundin, die Bildungslücke müssen wir noch stopfen. Aber doch, dieses ins Kino gehen, ich zelebriere das richtig. Ich weiß nicht, wie es bei dir geht.
Ja, das habe ich gemerkt. Wir waren schon öfter mal im Kino zusammen. Ja,
also
große Popcorn.
Ja, ich finde das toll. Also wirklich auch so Autokino und alles. Das hat schon doch so seinen Charme, was du zu Hause einfach. Das
ist eine alte Romantik auch.
Ja, das auf jeden Fall. Apropos alte Romantik, die alten Zuhörer erkennen es. Es geht um die Lieblingsaktie der Deutschen. Und es ist nicht Amazon. Ich spreche von der Telekom. Ja, die haben Zahlen präsentiert. Und man sieht einfach doch ein sehr robustes Unternehmen, ne? Umsatz trotz Corona plus 2,3%, organisches Wachstum plus 1,1%. Klar, man hat jetzt über die Läden weniger Geräte verkauft, aber die Leute waren öfter zu Hause und haben einfach mehr telefoniert. Und ja, der Draht glüht, also gab es auch mehr Telefonminuten, die man verkauft hat.
Ist nicht auch verrückt, dass Telefonminuten noch relevant sind für eine Statistik bei der Telekom?
Oh, du schreckt, wenn du das nächste Mal bei mir bist, so abends, also wir haben bei uns so einen Hinterhof. Und da gibt es jemand, die telefoniert also ständig. Ich weiß jetzt, ich frag mich ja immer, raucht sie, weil sie gern telefoniert oder telefoniert sie gern, weil sie raucht?
Schöne und Theorie.
Das ist, wenn du da wirklich da draußen sitzt, das ist unglaublich. Also ich habe diese Frau, glaube ich, noch nie gesehen, aber man hört sie immer.
Ja.
Ich werde dich das nächste Mal sie dir vorstellen.
Die Stimme auf deinem Balkon.
Ja, auf jeden Fall. Also unglaublich. Ja. Aber die Telekom, und ich habe mir die Telekom mal angeguckt. Die ist ja eigentlich gar nicht so teuer bewertet.
Das stimmt.
Also man hat ja noch den US-Telekom-Ableger auch noch mit dazu als Tochtergesellschaft.
Ja, das ist vor allem das Zugpferd für die Telekom.
Ja, also
US-Geschäft.
Aber wenn man jetzt mal guckt, also ich kann es mal kurz aufmachen. Ich bin bei der Firma, sind wir beruflich Telekom-Kunde. 1&1 hast du ja auch. Mhm. Gehört ja, die nutzen ja auch das Telekom-Netz.
Die nutzen es, aber es gehört natürlich nicht dazu.
Ja, aber also, genau. Aber jetzt warte, ich guck mal hier, Telekom, Deutsche Telekom, Market Screener, wir nehmen am 14. auf, KGV für nächstes Jahr von 12,8, also völlig in Ordnung, muss man wirklich sagen, Umsatz soll steigen, EBIT soll zulegen, Dividende auch.
Man hat einen sehr, sehr guten
CEO. Aber die Verschuldung ist natürlich extrem hoch, ne? 70 Milliarden, das ist schon puh.
Na gut, wenn man die Netze versteigern muss, die 5G-Netze. Dann.
Ja, aber doch, also. Und wie du schon sagst, CEO war ja auch mal schon ein paar Mal bei Gabor, glaube ich. Also doch schon sehr, sehr gut.
Nicht mehr so wie früher. Ja.
Die Aktie ist ja ziemlich hoch geflogen und jetzt perfekte Überleitung damals in den 2000ern.
Ach so, ja.
Jetzt zu dir.
Genau, bei mir geht es auch um die Luft wieder mal und zwar die Flugzeugbauer insgesamt, also wieder Boeing und Airbus. Denn jetzt kam die Nachricht rein, Delta Airlines mustert Boeing-Flugzeuge aus vom Typ 777. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass wir das lesen. Wir haben ja schon einige Airlines, die alte Flugzeuge aus ihren Flotten herausgenommen haben, um natürlich Kosten zu sparen. Und ja, ist eigentlich das Geschäft von morgen des Duopols, meiner Ansicht nach. Denn nachdem das Flugverbot aufgehoben ist und die Weile dauern wird, dass es wieder normal sein wird, dann werden irgendwann die Kapazitäten nicht mehr reichen und man braucht wieder neue Flugzeuge. Und dann werden die merken so, ah Mensch, lass uns doch mal bei Boeing oder bei Airbus neue Flugzeuge bestellen und unsere Flotten wieder auffüllen, weil so viele, wie auch der Philipp, wieder viel fliegen möchte und muss.
Ja, das stimmt.
Ist das eine Trading-Idee?
Ich weiß
vielleicht
nicht.
Jetzt, dass der Turnaround so
ich
bald
glaube,
kommt,
es liegt
bei Airbus,
viel an den Zulieferern.
Boeing und die Zulieferer noch.
Dass die, aber auf die Zulieferer, also ich bin schwierig. Ja nicht so bullish wie du beim Thema Corona.
Ja,
aber ich bin ja trotzdem in dem Bereich noch investiert mit Raytheon Technologies, ja. Zusammenschluss aus United Technologies und Raytheon Hier hat man ja wirklich das Beste aus zwei Welten genommen. Und das Beste für den Deutschen ist natürlich wie immer der Urlaub.
Ja.
Und TUI hat seine Quartalszahlen bekannt gegeben. Und dazu haben sie nicht nur Quartalszahlen bekannt gegeben, sondern auch noch ein Hygienekonzept vorgestellt. Weil angeblich warten Millionen von Deutschen auf Urlaub. Erstmal kurze Frage vorab. Wartest du auf Urlaub? Willst du dieses Jahr noch in Urlaub?
Wenn ich darf, klar.
Würdest du noch fliegen?
Natürlich.
Okay. Dann Digitalisierung soll das Angebot in Zukunft verändern. Und was will man durchsetzen? Restaurant, da soll es einen Mindestabstand geben. Längere Öffnungszeiten für die Restaurants, damit die Leute einfach, ja, anders essen gehen können. Es soll weniger Buffets geben. Also das ist ja schon, das wird schon nicht klappen. Das ist, die Leute wollen Buffet und Pauschalreisen. Dann Servicekräfte mit Schutzmaske, Entertainment-Aktivität mit mehr Abstand. Also wahrscheinlich wird Golf jetzt wieder ein Massensport.
Ein Gesellschaftstanz. Ein
Gesellschaftsrennen. Und ich muss ganz klar sagen, ich glaube nicht daran. Die Menschen, also
Also TUI macht das Konzept, das kann ich ja verstehen, liegt auch daran, Bundesliga, bei der Bundesliga ist ein super Konzept erfolgreich, wenn man so möchte. Also hier hat man die
das stimmt, die Genehmigung aber und jetzt will man mal der Deutsche, na gut, ja, die meisten Deutschen, die Fußball gucken, sind ja auch Fußballtrainer und Sportdirektoren in einem. Das könnte schon klappen.
Das könnte schon klappen.
Also ich halte alles zurück, weniger Buffets sind gut.
Genau.
Nein, also ja, ich glaube, der Mensch vergisst auch relativ schnell wieder. Und ich bin mir nicht sicher, dass wenn alle Beschränkungen aufgehoben sind, dass die Leute einfach, also ich finde jetzt schon beim Einkaufen teilweise, dass die Leute mir zu nahe kommen. Also ich weiß nicht.
Den Einkaufen? Bestell doch.
Ja,
ups.
Machen wir ja auch mit HelloFresh, aber ja. Trotzdem muss ja manchmal was anderes zu essen sein.
Richtig.
Apropos, das Essen von HelloFresh schmeckt richtig gut und ein Top, Top und Flop der Woche. Mein Top, Cisco, der Netzwerkspezialist, hat die Erwartungen mal wieder geschlagen und eine unglaubliche Bruttomarge von 66,6%. Das ist schon richtig stark. Also da kann man wirklich nur jedem sagen, jeder, der ein bisschen so in dieses ganze Thema investieren möchte und charttechnisch sind die ja heute auch ganz schön abgegangen, ne? Mit über 4%.
Ja, richtig, aber wurden dann auch am Ende des Tages wieder etwas stärker abverkauft. Bullig sieht anders aus.
Okay, dann, was ist denn dein Top?
Mein Top sind die ersten Leaks der neuen Apple-Produkte. Um
die
genauer
Apple-Leaks.
Zu sein, bei den iPhone 12 soll es wohl angeblich 4 verschiedene Maße geben, also Modelle in verschiedenen Größen, die so ein bisschen an das iPhone 4 vom Design erinnern, also so ein bisschen metallischen Look wieder haben sollen. Und interessant finde ich auch, dass man bei dem iPhone 12 in der kleinsten Variante kleiner sein möchte als das kürzlich vorgestellte iPhone SE. Das finde ich schon spannend, weil gerade im deutschen Markt ist das irgendwie so ein One-Hit-Wonder. Hier möchte man immer so ein kleines Handy, was irgendwo immer in irgendeine Tasche passt. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass mir das viele Kunden auch immer wieder erzählen. Man kennt vielleicht das Samsung S10e, das wurde ja vom Markt genommen. Und wie viele Leute jetzt danach fragen, weil das ist eigentlich ein kleines, kompaktes Handy, was viel kann. Und es ist erschreckend, wie viele traurig sind in Deutschland, dass es dieses Handy nicht mehr gibt.
Ehrlich?
Die Weltweit kommen dann, war das ein totaler Flop, dieses Handy, weil keiner das gekauft hat. Einfach aufgrund dessen, weil man halt sagt, ja, Gaming, Netflix drauf, da ist natürlich ein kleines Display nicht so günstig oder nicht so sinnvoll. Aber wir Deutschen lieben unsere kleinen Handys. Und das könnte für die Deutschen durchaus interessant
sein. Das ist so ein Backstreet Boys-Phänomen. Weißt du, wusstest du, dass die Backstreet Boys in Deutschland total erfolgreich waren und in der USA kannte die am Anfang so niemand?
Gar keiner. Ja, vielleicht ist es genau das. Aber ja. Hier seine Eigenheiten, ne? Das ist, was war denn dein Flop diese Woche?
Apropos Eigenheiten. Sie kommen. Es sind die Zombie-Unternehmen. Da könnte man eigentlich eine ganze Folge draus machen. Und da würden wir vielleicht für einen anderen Medienkonzern arbeiten. Mein Flop der Woche geht an die Bundesregierung. Wusstest du, dass die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt wurde?
Nein, das wusste ich wirklich nicht.
Ja, und das böse Wachen kann meines Erachtens nach Corona wirklich kommen. Weil wenn du jetzt als Unternehmen aktuell nicht angeben musst, ob du solvent bist oder nicht, dann haben wir hier natürlich wirklich auch ein Risiko, weil du kannst ja trotzdem einfach Ware weiter bestellen und dein Lieferant weiß ja gar nicht, ist jetzt mein Kunde eigentlich liquide oder nicht. Also ich glaube, es wird viel weniger jetzt in Zukunft auf Kredit gekauft werden können Und es wird viel mehr einfach dazu kommen, dass man wieder vorauszahlen muss. Und weißt du, wo mir das aufgefallen ist?
Nein.
Bei mir in der Branche. Es ist tatsächlich so, dass manche jetzt von manchen eine Anzahlung verlangen. Also von da, wo, wenn du einen Kunden hast, der immer bis jetzt immer mal jetzt nicht die Zahlungsmoral die beste war, da gibt es keine Ausnahme im Moment.
Das ist interessant, aber vielleicht ist das auch aktuell nur dessen, also mitunter geschuldet, weil ja, es gibt ja gewisse Rechnungswesen,
ja, aber du musst es doch angeben, wenn du...
Es gibt gewisse Rechnungswesen-Konstellationen, die es erscheinen lassen, dass man insolvent ist. Das muss nicht mal unbedingt wirklich richtig defizitär sein, sondern es kann manchmal einfach nur eine Kennzahl sein, die es eigentlich dazu führen muss, dass du anfängst, als Unternehmen in die Insolvenz einer anzumelden.
Musst du dann anmelden?
Ja, weil du sonst eine Insolvenzverschleppung angehst. Hier vielleicht mal interessant, wenn einer vom Rechnungswesen, der tief drin ist in so einer Wirtschaftsprüfung,
ja,
gern mal dazu schreiben. Ich glaube, da gibt's, dass das vielleicht ein Grund ist, warum man das gerade aussetzt, weil sonst müssten extrem viele Insolvenz anmelden, obwohl sie eigentlich nur aufgrund der Corona-Liquidität ein bisschen in Problematiken kommen, die sie vielleicht in
zwei, drei Monaten nicht mehr haben. Dafür gibt es ja die Soforthilfe.
Die kann man doch vergessen, Staat. Wissen wir doch alle. Das ist doch der größte Müll, den es überhaupt gibt. Ja,
ja, also... Also ich finde,
wem es da geholfen hat, diese Soforthilfen, das ist ja, wenn ein Finanzminister sich hinstellt und sagt, Kredite helfen allen, dann hat er Kredite nicht verstanden und das ist unser Finanzminister, das ist traurig. Das ist
ja, also traurig. Ich finde trotzdem, man muss aufpassen.
Ja, man muss auf jeden Fall aufpassen.
Wenn so eine Pflicht ausgesetzt wird, da kann auch viel Schindluder mit betrieben werden.
Wie bei allem, ja.
Apropos Schindluder, was ist denn dein Flop?
Ja, Schindluder, das ist vielleicht zu viel gesagt, aber Philipp, erinnerst du dich noch an unsere Folge 23?
Oh ja, die Corona hieß, AD.
Ja, sehr gut. Wie du darauf gekommen bist. Sehr stark. Und was haben wir da angesprochen? Wir haben TeamViewer angesprochen.
Ja, habe ich die Woche benutzt.
Ist beruflich. Ja auch gerade aktuell ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen, zumindest an der Börse. Und wird ja auch, wie du schon sagtest, öfter genutzt. Und ist ja eigentlich schon ein Profiteur der Corona-Krise. Und genau jetzt nutzt Permira, das ist die Muttergesellschaft, die bis vor kurzem noch 51,5% der Aktien von TeamViewer hielt und TeamViewer ja an die Börse gebracht hat. Sie verkaufen genau jetzt wieder einen größeren Anteil und zwar sinkt der Anteil jetzt nur noch auf 39%, also man hat 12,5% veräußert. Das bringt in etwa 1 Milliarde Erlös für Permira. Und ich finde das nach wie vor schade, weil ich auch damals gesagt habe, dass ich in TeamViewer deswegen nicht investieren würde, weil es für mich aussieht wie, man hat TeamViewer größtenteils übernommen, an die Börse gebracht, hübsch gemacht und jetzt bei steigenden Kursen nutzt man die Chance, um schnell rauszukommen. Es ist vielleicht auch der Job eines oder des Unternehmens, Private Equity Unternehmens, dass sie da natürlich Gewinne lösen. Die Frage ist nur, hätte man nicht vorher mit weniger Gewinn ausweisen, vielleicht mehr auf Wachstum setzen können, um TeamViewer wirklich groß zu machen und erfolgreich zu machen? Also wie lange kann TeamViewer vielleicht das halten, wenn sie große Konkurrenten haben, wie jetzt Microsoft Teams und so weiter? Ne? Da habe ich so ein bisschen Bedenken und deswegen würde ich davon abraten, hier zu investieren, vor allem weil Permira wahrscheinlich eher jetzt die Chance genutzt hat, dass Corona den Kurs dort hochgeschoben hat. Das wäre ja ohne Coronavirus gar nicht passiert wahrscheinlich. Deswegen sehe ich das eher so wie, oh, jetzt auch schnell raus. Super, jetzt haben wir wieder große Chance genutzt, um ein großes Paket zu verkaufen.
Ja, vielleicht gibt es ja was anderes, was die viel besser finden jetzt.
Das kann natürlich sein, aber für mich sieht das aus wie eine vergoldete Puppe, die man jetzt loswerden will.
Ja gut, kann man es ihm verübeln?
Natürlich nicht, aber es ist, ich würde es nicht als Anleger, also für mich geht es als Anleger, wäre TeamViewer damit raus, weil ich hätte Angst, dass das langfristig nicht zu dem Erfolg führt, was es eigentlich sein könnte oder vielleicht hätte erreichen können, wenn das anders
das stimmt,
angegangen
wäre.
Ja.
Das stimmt.
Das ist schade. Genau, wir haben uns erstmal zu bedanken für alle diejenigen, die mit Fragen gestellt haben zu unserem heutigen Thema Immobilien und werden natürlich eine neue Diskussion in der kommenden Woche veröffentlichen. Und zwar geht es diesmal darum, hast du überhaupt Immobilien?
Einer hat ja gefragt, um das schon vorab zu beantworten,
ja,
ob wir in einer Villa wohnen.
Ja, stimmt.
Ja. Nein.
Nein, noch nicht.
Oh. Und du ja eh nicht. Würdest nur eine Villa mieten.
Ich würde maximal eine Villa mieten. Nein, aber also hast du Immobilien und wie sind deine Erfahrungen damit? Das ist unsere neue Frage in der kommenden Woche. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Thema.
Zu unserem Interview.
Zu unserem Interview.
Und dann geben wir jetzt direkt ab. Viel Spaß. Unser Thema heute Immobilien, Eigenheim oder ab in die Hängematte. Und wir haben davon natürlich nicht wenig Ahnung, obwohl du ja hier schon so ein bisschen der Finanzhai bist, wie ich gehört habe, Marcel.
War nicht wahr.
Aber wir haben uns heute den Norman geholt. Norman, schön, dass du da bist. Erzähl uns doch mal, wer du bist, was du machst und wieso du uns heute hier bei dem Thema weiterhelfen wirst.
Danke Philipp, danke Marcel. Vielen Dank für die Einladung, dass ich euer Gast sein darf. Genau, Norman Vogel. Ich bin seit 12 Jahren in der Immobilienbranche tätig. Bin jetzt gut seit fast 10 Jahren selbstständig mit einem eigenen Maklerbüro in München. Und genau, bin auch selber seit circa 8 Jahren auch Immobilieninvestor und habe auch schon mehrere Immobilien selbst gekauft. Genau, ich bin damals zu der Immobilienbranche gekommen, denn wohnen muss man immer. Es ist ein abwechslungsreicher Beruf, also man hat viel mit Menschen zu tun, aber ist dennoch im Büro, aber auch viel unterwegs. Man sieht viele verschiedene Immobilien und ja, ich habe mich darin verliebt und habe meine Leidenschaft damit gefunden.
Das klingt ja super. So soll es eigentlich jedem gehen, wenn er seinen Job findet, oder Philipp?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist also.
Das klingt gut. Und wir möchten uns erstmal natürlich bedanken bei unserer Community, die hier reichlich Fragen gestellt haben. Und deswegen würde ich sagen, steigen wir direkt ein mit der ersten Frage, Norman. Und zwar die Frage aller Fragen: Sollte man selbst zur Miete wohnen oder lieber selbst im Eigenheim wohnen?
Das ist ja schön, dass die Fragen aller Fragen gleich zum Anfang kommt. Das ist auch die Frage, die ich immer am meisten gestellt bekomme. Natürlich ist es eine schwere Frage. Jeder möchte selber mal in seinem eigenen Häuschen, in seiner eigenen Eigentumswohnung wohnen. Und das ist, würde ich sagen, der Traum von den meisten Menschen in Deutschland oder vielleicht auch weltweit. Dieses Ziel sollte man auch gar nicht wegreden. Also jeder, wenn er ein Ziel hat, sein Eigenheim zu beziehen oder kaufen zu wollen, dann soll er das natürlich auch tun. Natürlich spielen immer mehrere Sachen eine wichtige Folge, die finanzielle natürlich. Und da sollte man schon eben auch aufpassen, dass es sich wirtschaftlich verhält. Meiner Meinung nach eher zur Miete wohnen und als Investment kaufen. Aber natürlich ist der Traum von vielen Menschen eher die eigene Immobilie. Und die sollte sich aber gut überlegt werden und natürlich auch finanziell gut durchgerechnet werden.
Ja, ich habe jetzt mal eine Frage. Also ich bin nach meiner Ausbildung bin ich direkt in meine erste und bis heute einzige Eigentumswohnung gezogen. Bin jetzt aber auch, werde mich jetzt bald wahrscheinlich mit meiner Partnerin vergrößern. Und jetzt ist natürlich auch für mich ziemlich interessant, wenn ich jetzt meine Eigentumswohnung vermiete, was empfiehlst du denn, wie hoch, also wenn wir uns jetzt für den Weg entscheiden, wir werden die Vonovia 2.0 oder Deutsche Wohnen 1.0, dass wir einfach sagen, jetzt wir wollen als Immobilieninvestor tätig werden. Wie hoch sollte denn, wenn man einen Mieter gefunden hat, am Anfang erstmal so die Rücklage sein, bevor man wirklich auf die Mieter aktiv zugreift, also dieser Cashflow, sage ich jetzt mal, der da übrig bleibt. Was empfiehlst du als Rücklage für ein Objekt?
Meinst du die Rücklage, die du selber haben solltest, oder meinst du die Rücklage, genau, was das Objekt haben sollte, wo du investierst?
Ja, also nee, jetzt für mich persönlich als Vermieter. Also ich werde ja jetzt dann vermieten. Ich habe zwar auch für mich eine Rücklagenwohnung, aber ich habe ja jetzt dann auch das Eigentum verpflichtet ja auch, wenn ich dann einen Mieter gefunden habe, der mir sehr, sehr viel Miete zahlen möchte und ich habe jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel 300 Euro im Monat übrig, nachdem ich den Kredit abbezahlt habe oder bezahle, sollte ich dann kann ich gleich auf die 300 Euro zugreifen oder sagst du, man sollte zum Beispiel 20% vom Wohnungswert oder 10% vom Wohnungswert als Rücklage einfach auf dem Tagesgeldkonto haben?
Ja, Philipp, also das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wenn es deine einzige Wohnung ist und ich weiß, wie du wirtschaftest, dann würde ich sagen, bei dir würde ich mir keine Sorgen machen. Grundsätzlich würde ich aber jedem empfehlen, der die erste Immobilie gekauft hat oder kaufen möchte, von seinen Mieternahmen, die nach Kosten übrig sind, einen Teil auf ein Konto zur Seite zu legen. Denn irgendwann kann es durchaus möglich sein, dass der Mieter nach einem Jahr auszieht und die Wohnung muss wieder gestrichen werden oder irgendwelche Reparaturen fallen an. Dann ist es natürlich nicht schlecht, wenn man ein kleines Polster schon aufgebaut hat. Genau.
Ja.
gibt es da so eine Art, ja, so eine Art Faustregel?
So und so viele Mieten sollten es sein. Man sagt ja zum Beispiel bei Privatmenschen, sagt man ja, man soll so 3 bis 6 Netto-Monatsgelder auf dem Konto haben, damit immer, wenn was passiert, du abgesichert bist. Gibt es das bei Mieten auch sowas?
Das ist schwer, also das ist unterschiedlich. Also es hängt auch natürlich ein bisschen davon ab, wie jeder für sich selber wirtschaftet und ist
auch wahrscheinlich, was das für eine Immobilie ist.
Man kann es jetzt auch nicht im prozentualen Anteil sagen, denn in München sind die Mieten gut mal schnell bei 1.000 Euro und wenn ich jetzt zum Beispiel eine kleine Wohnung in Chemnitz zum Beispiel nehme, wo ich 200 Euro Miete habe und ich lege da 5% zurück im Monat, dann sind die 10 Euro nichts, wenn in einem Jahr der Mieter auszieht, dann habe ich keine große Rücklage gebildet. Also es sollte schon von Vorteil sein, dass man relativ schnell 500 bis 1.000 Euro auch schon mal zur Seite bringt. Natürlich bei kleineren Wohnungen, umso größer die Wohnungen, umso mehr sollte es sein. Also ich empfehle schon eher monatlich vielleicht 100 Euro zur Seite zu legen. Zur Not hat man in ein paar Jahren ein ordentliches Puffer und ordentlichen Puffer aufgebaut, von dem man wieder mal investieren kann, aber lieber hat man nochmal ein Polster, auf das man zurückgreifen kann.
Ja. Genau, lieber zu viel als zu wenig, wenn wir das jetzt vielleicht mal so grundsätzlich noch festhalten wollen, ist ja sicherlich, wie ihr schon sagtest, richtig abhängig von der Größe, ja, von den Umständen, der Immobilie. Wenn du ein Haus, wenn du ein eigenes Haus hast, was du vermietest, hast du natürlich höhere Kosten, wenn mal irgendwas sein sollte wie Dach, dann wird es wahrscheinlich nicht reichen, dass du dann eine Kleinigkeit zurückgelegt hast.
Einfach auch ein kurzes Beispiel. Es gibt Eigentümer, die haben zum Beispiel ein Dreifamilienhaus, Vierfamilienhaus mit einer Ölheizung. So, das Problem ist, dass der Mieter ja an den Vermieter meistens die Warmmiete bezahlt, das heißt ja die Kaltmiete inklusive der ganzen Heiznebenkosten. Und dann freut sich der Vermieter gerne mal, wenn er von seinen 300 Euro, 150 Euro Heiznebenkosten noch mitbekommt. Das heißt, er kriegt 450 Euro im Monat überwiesen und gibt das Geld schon aus. Und dann kommt irgendwann der Winter und dann stellt man fest, oh, die Ölheizung ist leer. Und jetzt müssen für mehrere tausend Euro das Öl nachgekauft werden. Und das ist dann auch ein Problem. Deswegen sollte auch bei einer Ölheizung, bei einem kleinen Mehrfamilienhaus etc., sollte der Vermieter eigentlich dann diese Nebenkosten, die er bekommt, was die Heizkosten sind, da auch nochmal auf ein separates Konto legen. Also sogar vielleicht nochmal ein weiteres Unterkonto bilden für die Heizung und eben nochmal eins für Mieterwechsel, für Reparaturen, für kleine Reparaturen, was am Haus anfällt. Oder natürlich auch, wenn man nur eine Eigentumswohnung hat, für die Eigentumswohnung.
Man ist eben der eigene Manager in dem Moment und muss das dann natürlich dann regulieren können. Ne?
Definitiv.
Apropos, dann kommen wir auch gleich zur nächsten Frage, die uns gestellt wurde. Muss man denn eigentlich Eigenkapital mitbringen? Und wenn ja, wie viel?
Das ist auch eine sehr gute und berechtigte Frage. Wir befinden uns ja während der Corona-Zeit. Vor der Corona-Zeit war es noch sehr gut möglich, dass man Kapitalanlagen mit 100% Finanzierung und 10% Eigenkapital kaufen konnte. Vereinzelt auch, ja, vereinzelt mit gewisser Bonität auch 110% Finanzierungen, dass man die Kaufnebenkosten mitfinanzieren konnte. Jetzt gerade in der aktuellen Zeit wird eigentlich schon eher 20-30% gewollt oder halt die gewisse Bonität beziehungsweise weiteren Sicherheiten wie weitere Grundschulden.
Das kann ich nur bestätigen. Genau. Ich bin ja gerade in der Kreditfindungsphase und da war es wirklich so, da hat er auch gesagt, ja, sie haben jetzt zwar Glück, dass sie eine Eigentumswohnung haben und solche Sachen, aber andere, die würden eine Finanzierung im Moment gar nicht bekommen unter den Umständen. Und wir haben es jetzt auch in dem Objekt, was wir reserviert haben, da wurde zum Beispiel jetzt auch, weil einer in Kurzarbeit ist die Finanzierung geplatzt und der kann jetzt das Objekt wahrscheinlich nicht erwerben. Mhm. Also es ist schon, halten wir mal fest, Minimum die Kaufnebenkosten sollte man als Eigenkapital haben.
Auf alle Fälle, ja.
Macht auch Sinn, weil entweder kann sie mir leisten oder nicht.
Das Problem ist auch, in der aktuellen Phase könnte es ja doch mal sein, dass wenn jemand overleveraged ist, also er hat zum Beispiel eine 110% Finanzierung gemacht, hat jetzt in der Zeit Probleme, eben wegen Kurzarbeit zum Beispiel, Probleme, sein Darlehen zu bedienen. Die Banken bewerten das ab, das Objekt. Also Sie können es ja bewerten und wenn Sie dann auf eine Beleihung von 80% kommen würden, könnten Sie theoretisch auch das Darlehen fällig stellen. Das heißt, das Objekt ist eigentlich nicht mehr so viel wert, wie es eigentlich finanziert wurde und das ist natürlich dann auch ein Problem. Deswegen sollte man schon schauen, dass man einen guten Cashflow hat und ja auch Eigenkapital mit reinbringt ins Investment.
Ja. Dann hätte ich noch eine Frage. Ich werde ja jetzt meine Wohnung dann vermieten. Kann ich denn eigentlich die Zinsen dann geltend machen? Also wenn ich erst Eigentum bewohnt habe selber und jetzt vermiete, kann ich die Zinsen geltend machen bei der Steuer?
Ja, die Zinsen kannst du geltend machen. Du kannst dann auch ab diesem Zeitpunkt, in dem du dann quasi vom selbst genutzten Eigentum zum Vermieter wirst, kannst du dann auch die Abschreibung mitziehen, die du als Vermieter
okay, aber die,
machen kannst. Und die Zinsen kannst du natürlich auch abschreiben.
Ja, meine Taktik war ja immer so, bevor ich mich mit dem ganzen Thema beschäftigt hatte, war ja eigentlich so, ich ziehe ins Eigentum, zahle das relativ flott ab und steigere so meine Mietrendite. Ist das eine gute Taktik oder sagst du, es ist eigentlich totaler Quatsch, Eigentum zu kaufen, selber zu bewohnen, um dann zu vermieten?
Ja, wie ich eingangs schon gesagt habe, natürlich der Traum des Eigenheims ist das eine.
Ja.
Als Investment ist es ein bisschen schwierig. Also das Problem ist, Eigenheim ist in der Regel auch immer ein bisschen teurer und man geht auf die Wünsche des Kunden ein. Also wenn du dir was kaufst, dann muss es in der Regel jetzt heute eine schöne, teurere Küche sein, eventuell auch eine höhere Ausstattung, du renovierst nochmal hochwertig etc.
Aber das konnte ich mir jetzt gar nicht aussuchen bei unserem Objekt. Da ist alles gegeben. Also da kannst du bei der Bemusterung jetzt nicht sagen, du nimmst
gut
Natursteinfliesen, die mit dem Fahrrad abgeholt wurden aus dem Steinbruch oder so.
Genau, ich meine aber, das ist ja Neubau. Im Neubaubereich bist du ja eh schon dann im höheren Einkaufspreis.
Ja.
Ich meine aber jetzt auch, wenn du eine Bestandswohnung kaufst und dort selber einziehen möchtest, dann möchtest du ja selber dich wohlfühlen und dann gefällt dir vielleicht nicht der Laminatboden, sondern es muss Parkettboden sein. Dann brauchst du eine neue Einbauküche rein und dann vielleicht nicht die vom Ikea, die günstigste, sondern vielleicht doch was vom Schreiner, weil du willst ja langfristig drinbleiben. Und wenn du jetzt aber Anfang, Mitte 30 bist und doch beruflich in deinem Leben was erreichen möchtest und ja doch auch flexibel bist und eventuell dann das Jobangebot in Hamburg dich reizt und du dahin gehst, dann kannst du natürlich die Wohnung immer wieder vermieten. Das ist gar keine Frage. Nur das Investment ist aufgrund der ganzen Kosten und was du hineingesteckt hast, dann kein gutes Investment mehr. Also die Rendite ist dann vielleicht nicht mehr so gut, wie sie vergleichbar bei einer ganz normalen 0815 Wohnung gewesen wäre. Deswegen lieber zur Wohnung wohnen, du bist flexibel, du kannst in ein Haus gehen zur Miete. Wenn die Familie irgendwann groß genug ist und die Kinder ziehen aus, kannst dich auch wieder verkleinern. Also du bist nirgendwo gebunden, aber kannst trotzdem Mieternamen generieren, steuerliche Möglichkeiten, Abschreibungen generieren.
Hm. Vielleicht noch vollständigkeitshalber, wenn man von den Zinsen spricht, die man dann geltend machen kann, die Kaufnebenkosten kann man dann aber nicht mehr geltend machen, oder?
Die Kaufnebenkosten kann man ganz normal auch abschreiben, sozusagen über die 50 Jahre. Die Grundbuchkosten, die kann man sofort im Jahr der Anschaffung abschreiben, aber alle anderen Kosten werden auch über die Abschreibung
abgeschrieben. Oh, dann habe ich ja noch ein bisschen was davon.
Da hast du noch was davon. Also war es dann gar nicht so dramatisch.
Ja, war ja keine 50 Jahre in der Butz.
Besser. Genau. Eine nächste Frage. Und zwar, lohnt sich eine Staffelmiete in den Mietvertrag aufzunehmen? Also das kenne ich jetzt aus einem praktischen Beispiel von meinen Wohnungen. Oder ist es vielleicht einfach besser, nach einem Verbraucherindex zu gehen oder vielleicht sogar einfach ganz klassisch nach dem Mietspiegel?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Ich würde es ein bisschen unterscheiden. Ich würde jetzt nicht den kompletten Markt in Deutschland komplett auf diesen Bereich ziehen. Nehmen wir zum Beispiel mal die Staffelmiete. Wenn ich heute eine Neuvermietung habe und ich möchte natürlich stetig die nächsten Jahre immer höhere Miete haben, möchte, glaube ich, jeder Investor. Das Problem ist aber, wenn ich jetzt irgendwo in einer Kleinstadt bin mit großem Wegzug, sage ich mal, und ich mache jedes Jahr eine Staffelmiete um 20 Euro rein, dann ist es eventuell so, bei einem Markt, wo sowieso nicht so viele Mietanfragen kommen, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger ist, Mieter zu bekommen, ist es wahrscheinlich eher der Fall, dass vielleicht man einen Mieter findet, der da einzieht. Aber sobald er im ersten Jahr 20 mehr hat, im zweiten Jahr 40 Euro mehr hat und so weiter und man dann vergleichsweise in der Nachbarschaft drei Straßen weiter vielleicht eine günstige Wohnung beziehen könnte, dann wird der Mieter eventuell wieder gehen. Das heißt, vielleicht in solchen Gebieten bin ich lieber ein Freund von normalen Mieten und eventuell dann auf Indexierung zu gehen. Das richtet sich dann nach dem Lebenshaltungskostenindex, der natürlich auch mal rückläufig sein kann. Das ist, wenn man jetzt eine Deflation hat, könnte es sein, dass es auch rückläufig ist, aber in der Regel
über muss die lange Zeit. Muss ich dann nach unten angleichen?
Normalerweise müsstest du es, aber ich würde sagen, aus meiner Erfahrung hat es noch kein Mieter getan.
Vermieter meinst
ja.
du?
Kein Vermieter. Ja, also kein Vermieter, aber natürlich auch der Mieter weiß ja in der Regel auch, was er unterschrieben hat. Und der Vermieter wird natürlich in der Regel nicht von selber kommen und sagen, lieber Mieter, zahlen Sie mir ab nächsten Monat 5 Euro weniger.
Das wäre der Mieter des Jahres, Vermieter des Jahres.
Genau. Der Mietheil, der Mietnemo.
Genau. Genau. Und deswegen, ja, viele Mieter wissen, glaube ich, auch gar nicht, was sie wirklich auch selber unterschrieben haben. Aber natürlich ist es auch da wieder schwierig, geht der Mieter auf seinen Vermieter los in einem angespannten Ballungsgebiet. Ja, dann sagt der merkt der Vermieter sich das auch vielleicht dann für später mal bei der Abnahme und ist dann vielleicht auch ein bisschen pingeliger, weil der Mieter jetzt für ein Jahr mal 5 Euro reklamiert hat pro Monat. Das kann man so nicht genau sagen, aber ich würde lieber...
Erstmal direkt Eigenbedarf anmelden.
Nein, also ich würde... eben in solchen Gebieten, wo ich es jetzt gerade gesagt habe, würde ich dann vielleicht auch eher Indexierung nehmen oder über die Vergleichsmieten gehen, also dass man halt gar keine Mieterhöhung hat. Aber manchmal ist es auch gerade in Regionen, sage ich jetzt mal, wo vielleicht nur 200, 250 Euro Kaltmiete bezahlt wird, ist es vielleicht manchmal auch besser, man hat lieber über 10 Jahre, 20 Jahre einen konstanten Mieter, der dir eine gute Rendite bringt, als dass es immer wieder einen Mieterwechsel gibt, denn jeder Mieterwechsel ist mit Kosten verbunden, ob es jetzt mal eine Renovierung ist, mal vielleicht einen Monat Leerstand und gerade bei Wohnungen, wo die Mieten sehr gering sind, also mit 200, 250 Euro Kaltmiete, da muss man schon sagen, im Verhältnis zu den Handwerkerleistungen geht es auch sehr ins Gewicht, das heißt, eine Wohnung mal den Laminatboden austauschen, kostet dann vielleicht mal 2.000, 3.000 Euro und bei 200 Euro Kaltmiete, da müssen schon wieder viel Kaltmieten reinkommen, um das auszugleichen. Und das ist halt auch so eine Sache, die man da bedenken muss.
Also wäre bei weniger Miete, also wenn du so zum Beispiel 200, 300 Euro kalt hast, wäre dann wirklich schon eine Staffelmiete eher empfehlenswert?
Kommt auf das Gebiet drauf an.
Ja. Also Ballungsgebiete habe ich verstanden, eher nach dem Index.
Also ich würde eher sagen, in kleineren Regionen würde ich eher dann auf Indexierung gehen. Staffelmiete ist momentan ein bisschen ein Problem. Man kann es versuchen, wenn wir jetzt aber in die Ballungsgebiete gehen. Also Berlin ist ja gar nichts möglich. Also Berlin ist ja durch die aktuelle Politik komplett ausgenommen. Wenn ich jetzt zum Beispiel München nehme, müsste ich in der Neuvermietung auch nach dem Mietspiegel gehen. Und ich könnte einen Staffelmietvertrag abschließen, das wäre grundsätzlich kein Problem. Nur die Erhöhung der Staffel müsste immer im nächsten Jahr wieder mit dem Mietspiegel im Einklang sein. Mache ich zum Beispiel 50 Euro Staffel in 2 Jahren und der Mietspiegel würde theoretisch bis dahin nur 20 Euro zulassen, dann hätte der Mieter trotzdem Anspruch, nur auf diese 20 Euro mehr zu zahlen. Das ist das Problem. Das heißt, sobald die Staffel über den Mietspiegel geht, kann es natürlich sein, dass der Mieter die Miete oder die höhere Staffelmiete bezahlt. Aber es ist natürlich auch trotzdem möglich, dass der Mieter sagt, oh, ich zahle hier ein bisschen zu viel und das natürlich dann auch zurückfordern kann.
Okay. Also langfristig schlägt ja letzten Endes dann einfach auch, also es ist ein bisschen, um die Brücke mal zu Aktien zu schlagen, hier ist auch wieder der langfristige Atem, wenn man sagt, okay, ich übertreibe es nicht mit den Mieten, sondern möchte lieber meinen Mieter lange halten, habe ich doch am Ende doch viel mehr Rendite raus, auch wenn es auf dem Blatt Papier nicht ganz so viel ist, vielleicht auf den ersten Blick, habe ich doch am Ende viel mehr davon wahrscheinlich.
Definitiv, also bei der Immobilie heißt es immer so schön, das Absparen sozusagen, man nutzt halt einfach einen ganz anderen Hebel. Also ich nehme zum Beispiel mit 20.000 Euro Eigenkapital, kann ich bei der Bank eben 200.000 Euro Immobilienvolumen bewegen. sozusagen. Und wenn ich davon im Jahr 2% tilge, sind es ja schon 4.000 Euro, die ich jedes Jahr quasi in meine Tasche tilge sozusagen. Und irgendwann sind die 200.000 auch mal abbezahlt und dann gehört mir die Wohnung. Aktien, klar, ist ein anderes Thema. Aber wenn ich da mit 20.000 Euro eben anfange, ist es ein anderer Weg oder ein längerer Weg. Oder
der Kredithebel. Der Kredithebel richtig, fehlt
genau. Genau.
In dem Fall. Da hatten wir bei letzte Woche bei Aktienrückkäufen drüber gesprochen. Der Leverage-Effekt.
Genau.
Ja. Passend dazu.
Mal noch eine kurze Frage, weil du das Wort Tilgung angesprochen hast. Wenn du jetzt eine Miete kaufst, was versuchst du denn für eine Tilgungsrate zu haben?
Das kommt ein bisschen auf das Konzept drauf an, was jeder hat. Grundsätzlich ist es heute so, dass die Banken in der Regel schon mindestens 2% haben wollen als Tilgung, 2% Tilgung. Als Kapitalanleger ist es auch gut. Umso bei weniger Tilgung hat man natürlich hinten einen längeren Auslauf und hat natürlich mehr steuerliche Vorteile, weil die Zinsen natürlich auch abgeschrieben werden können. Ich selber habe es ein bisschen unterschiedlich. Bei mir sind es so zwischen 2% und 4%, was ich tilge.
Eine weitere Frage bezieht sich auf die Rendite. Und zwar, was ist erstmal der Unterschied zwischen Netto- und Bruttorendite?
Ja, das ist auch eine gute und interessante Frage. Sagen wir so, die gängige Rendite ist meistens immer die Investoren-Rendite, um schnell auszurechnen, ob das Objekt grundsätzlich in Frage kommt oder nicht. Also nehmen wir zum Beispiel an, 500 Euro Kaltmiete mal 12 Monate sind 6.000 Euro. Wenn der Kaufpreis jetzt 200.000 Euro wären, wären das 3%, also 3% Rendite bei 6.000 Euro Jahresmiete und 200.000 Euro Kaufpreis. Das ist jetzt nicht gut, sagt der eine. In München sagen sie vielleicht, das ist gut. Das kommt so ein bisschen drauf an. Aber das ist erstmal so ein erster Anhaltspunkt, um zu sehen, okay, ist das, also erziele ich die Rendite, die ich mir vorgestellt habe oder nicht. Die Nettorendite beinhaltet dann noch alle weiteren Kosten. Also nehmen wir das Beispiel des Kaufpreises von 200.000 Euro. Da kommt natürlich noch dazu dann die Kaufnebenkosten, knapp 10%, je nach Bundesland. Dann kommt noch die nicht umlagefähigen Nebenkosten, die Verwaltergebühren, also die nicht umlagefähigen Kosten, die halt der Eigentümer noch zu zahlen hat, von dem Wohngeld, was quasi ja nicht komplett von dem Mieter bezahlt wird, sondern der Mieter zahlt ja nur die Heizkosten und die Nebenkosten. Genau, und diese ganzen Kosten, die dem Investor auch noch entstehen, werden dann noch mit hineingerechnet. Und somit ist dann die Rendite meistens nochmal ein bisschen niedriger. Und diese Taktik oder dieses Rechenbeispiel nutzen dann die meisten, um dann die gezielte Nettorendite auszurechnen.
Aha, sehr interessant. Sehr interessant.
Genau. Aber jetzt um mal schnell, wer jetzt heute eine Immobilie sucht und bei Immobilien Scout zum Beispiel hoch und runter scrollt und schnell schaut, Kaufpreis zu den aktuellen Mieternamen, kriegt relativ schnell so eine ungefähre Rendite. Und genau, und dann, wenn man näher ins Detail geht, dann kann man schauen, okay, wie viel Kapital muss ich einsetzen und was ist dann schlussendlich auf mein eingesetztes Kapital auch dann die Rendite.
Was ist da so der Anhaltspunkt, wo du jetzt sagst, so beim ersten Screening, sage ich jetzt mal, wie hoch sollte die Bruttorendite sein?
Wie hoch die Bruttorendite sein sollte? Das ist jetzt ein bisschen unterschiedlich. Also ich würde sagen, dass das heutige Investment für Kapitalanleger schon so im Bereich von 4-5% Rendite sein sollte. Natürlich würden jetzt alle Hörer sagen in München, ja, das würde ich gerne haben wollen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Da sind die Märkte unterschiedlich, aber ich würde sagen, für einen Anfänger, in Anführungsstrichen, einen Erstkäufer, der sollte sich auf jeden Fall in diesem Bereich bewegen, damit er erstmal ein bisschen Kapital und auch Vermögen aufbauen kann.
Ja. Und eine weitere Frage wäre, wie hoch sollte die Rendite sein, damit sie sich selbst trägt
Genau, also da bin ich wieder bei dem
sind wir da bei den 4 bis 5.
Bei dem gleichen Thema, genau, bei 4 bis 5%. Denn wenn man jetzt mal hochkalkuliert sagt, okay, ich habe einen Zinssatz von 2%, ich habe eine Tilgung vielleicht noch von 2%, dann bin ich ja schon bei 4%. Dann kommen noch die nicht umlagefähigen Nebenkosten mit dazu. Je nach Größe können da auch nochmal im Monat zwischen 50 und 100 Euro anfallen. Bei größeren Wohnungen oder höheren Kaufpreisen natürlich auch mal mehr. Aber wenn das in dem kleineren Bereich so der Punkt ist, dann ist man so bei 4 bis 5%, dann hat man vielleicht auch gleich einen positiven Cashflow, aber auf jeden Fall trägt es sich selber. Und das ist auf jeden Fall wichtig.
Aber der Cashflow, wie du schon sagst, ist ja eigentlich noch, ja, ist eigentlich noch so ein Nullsummenspiel.
Aber mit jedem Jahr, was der Mieter ja deinen Kredit abbezahlt, baust du ja Vermögen auf.
Ja.
Das merkt man am Anfang noch nicht so, aber umso länger man dabei ist und vielleicht kommt auch die Wertsteigerung noch dazu, aber vielleicht auch nicht, dann hat man ja trotzdem die Tilgung, den gesparten Bereich, den der Mieter quasi für dich abgezahlt hat. Aber trotzdem würde ich auch die Rendite nicht immer zu heilig sehen wollen, denn man muss auch Rendite und Objekt auch immer wieder vergleichen. Heutzutage gibt es zum Beispiel ganz viele Service-Apartments, möblierte Wohnungen zum Beispiel. Gerade in den Großstädten ist das gang und gäbe. Da werden dann Apartments mit 20 Euro, 25 Euro Miete pro Quadratmeter vermietet, möbliert mit Fernseher und Besteck und allem Pipapo. Was zwar gut ist, wenn ich dann die 4% Rendite habe, aber jetzt klingt es vielleicht gut, vielleicht klingen auch 5% gut. Das Problem ist nur, wie nachhaltig ist es. In der aktuellen Zeit sehen wir, dass viele Betreiber oder viele Eigentümer von möblierten Wohnungen jetzt ihr Geschäftsmodell umgestellt haben, weil natürlich die ganzen Geschäftsleute, die teilweise nur wochenweise in den gewissen Städten in Deutschland unterwegs sind, gerade nicht mehr da sind in solchen Zeiten, wie wir sie jetzt haben, und solche Apartments auch schnell 5, 6, 7, 800 oder auch in Großstädten mehr als 1.000 Euro kosten können. Da wird das natürlich eingespart. Und wenn jetzt der Eigentümer auf die Normalvermietung zurückgehen muss, weil er sonst seine Wohnung aktuell nicht vermietet bekommt, ja, dann sind wir schnell bei 15 Euro vielleicht nur Miete, und dann ist die Rendite nicht mehr die gleiche wie vorher. Und deswegen sollte man schauen, dass man ein solides Investment hat. Ich sage immer, meine Methode ist immer das, was eigentlich jeder mieten möchte. Es sollte einfach, schlicht sein, eine gute Größe haben, nichts Außergewöhnliches, einfach das, was die breite Masse, so schön man sagt, auch mieten würde, auch in schlechten Zeiten, so wie jetzt.
Okay, verstanden. Okay.
Dann. Zudem würde ich aber auch noch hinzunehmen, dass auch wieder auf das Thema Rendite zu gehen, das auch ein Thema ist, wo ich natürlich hinschaue. Aber ich schaue natürlich auch, Immobilien sind ein langfristiges Thema. Das heißt, ich schaue auch gerne auch auf den Quadratmeterpreis, weil wenn der Preis im Verhältnis stimmt zu dem, was in der Umgebung gezahlt wird, dann kann man das Investment auch mal machen mit einer schlechteren Rendite. Weil die Rendite kann ich selbst immer beeinflussen. Ich kann immer selber an der Rendite drehen, nur am Kaufpreis kann ich nicht mehr drehen. Das heißt, habe ich mal gut eingekauft, dann bin ich in den nächsten Jahren selber der Herr über meine Rendite. Habe ich aber zu teuer eingekauft, eben nehmen wir wieder das möblierte Apartment mit hoher Anfangsrendite in super Zeiten, dann bringt es mir nichts, wenn ich die Miete nicht mehr kriege und die Rendite nach unten geht. Deswegen bin ich lieber dabei, am Anfang vielleicht auch mal eine schlechtere Rendite in Kauf zu nehmen tatsächlich, aber langfristig dann selber was aufbauen zu können.
Das klingt schlüssig und leuchtet eigentlich auch ein. Macht ja auch Sinn, gerade über die lange Zeit. Und vielleicht, apropos lange Zeit, weil es halt irgendwie schon wichtig ist, die Finanzierungsart. Gibt es eine, die du sinnig findest, und vor allen Dingen auch die Zinsbindung? Das ist ja auch immer so ein Thema. Wie siehst du das?
Also klar, ganz normales Immobiliendarlehen. Sagen wir, für die Eigenheimbesitzer finde ich es heutzutage, auch wenn es ein bisschen teurer ist, finde ich es nicht schlecht, wenn man gleich über 20 Jahre oder 25 Jahre auch die Finanzierung abschließt. Man bekommt dann heutzutage immer noch eigentlich sehr, sehr gute Angebote, und wenn man ehrlich ist, also ob in 20 Jahren die Finanzierungen dann immer noch bei 2 oder unter 2% sind, das weiß keiner von uns, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie vielleicht höher sind, ist aus meiner Sicht etwas größer. Deswegen ist es ja auch gerade für einen Eigenheimbesitzer aus meiner Sicht auf jeden Fall von Vorteil, wenn er die nächsten 20, 25 oder auch 30 Jahre durchplanen kann und weiß, was er monatlich für eine feste Rate hat. Nichtsdestotrotz gibt es ja trotzdem das Sonderkündigungsrecht nach 10 Jahren. Das heißt also, sollte sich nach 10 Jahren was verändern, habe ich trotzdem die Möglichkeit zu kündigen.
Okay, gut. Jetzt ist natürlich, wenn man jetzt uns zuhört und sagt, Mensch, jetzt kaufe ich Immobilien bis zum Umfallen. Ab wann lohnt sich denn das ganze Thema zum Beispiel in eine GmbH umzuwandeln?
Das ist auch sehr wichtig. Also eine GmbH gründet sich, also eine GmbH zu gründen, lohnt sich eigentlich nur, wenn man auch vorhat, mehrere Immobilien zu kaufen. Wenn man jetzt nur 2, 3 Immobilien kaufen möchte, je nachdem, was es für Immobilien sind, wenn es natürlich jetzt große Gewerbeimmobilien sind, dann würde es sich natürlich auch lohnen, wenn es für die kleinen 1-2-Zimmer-Wohnungen, sage ich mal, in Chemnitz oder in Bielefeld wären, da wird es sich eventuell nicht lohnen, weil man hat trotzdem die Gründungskosten, man hat Steuerberatungskosten, man hat Jahresabschlusskosten. Und wenn ich im Monat mit 3 Wohnungen a 200 Euro, 600 Euro einnehme und 200, 300 Euro im Monat Kosten damit habe, allein durch die Erhaltung der GmbH, dann lohnt sich das nicht. Also man sollte schon vorhaben, mehrere Immobilien zu erwerben. Man sagt immer, 40.000 bis 50.000 Euro sollten im Jahr dann schon an Mieteinnahmen auch reinkommen, dass sich langfristig dann auch eine GmbH lohnt.
Na, das ist schon einiges, ne?
Das ist schon.
Da brauchst du schon ein größeres Portfolio, damit du das umsetzen kannst, ja? Aber vielleicht ist der ein oder andere Zuhörer jetzt auch ambitioniert und möchte das umsetzen. Vielleicht darf er sich ja auch an dich wenden, Norman. Ja. Das kann ja durchaus sein. Ne? Wir wollen jetzt keine große Werbung machen, aber für so viel Kompetenz kann man das vielleicht auch einfach mal mit auf den Weg geben.
Ja, also wir würden deine Kontaktdaten mal in die Shownotes geben.
Sehr gerne.
Und also eine E-Mail-Adresse, nicht, dass die ganzen Leute dich jetzt anrufen am Telefon auf jeden Fall. Und
richtig, vielleicht noch eine Frage, die mich persönlich interessiert. Wie siehst du denn das Thema Berlin? Du hast das ja vorhin schon angesprochen. Eigentlich eine Katastrophe für jemanden aus deinem Fach, oder?
Definitiv, ja. Also man kann eigentlich nur hoffen, dass das, was in Berlin passiert, nicht auch in anderen Städten von Deutschland passiert. Denn klar, also wir haben zu wenig Wohnungen in den Ballungsgebieten. Das ist einfach definitiv der Fall. Meiner Meinung nach wird man das aber nur mit neuen Wohnungen lösen können, das Problem. Denn aktuell sieht man schon, dass die Preise auch in Berlin jetzt nicht wirklich runtergehen. Wir haben ja auch Partner, Geschäftspartner in Berlin. Jeder, der jetzt Vermieter war und jetzt für 6 Euro oder 8 Euro vermieten muss, der lässt die Wohnung aktuell leer stehen und verkauft sie an Eigennutzer. Also das Vermietungsgeschäft in Berlin geht sehr, sehr stark zurück. Auch die Investoren ziehen sich zurück. Was natürlich schlecht ist für Berlin, weil Berlin hat jetzt gerade die letzten Jahre auch eher so ein bisschen an Charme gewonnen. Und klar, natürlich ist es auch populär geworden und der Zuzug war sehr groß. Aber es bringt auch nichts, wenn die Mieter jetzt dann in schlechten Wohnungen wohnen und kein Vermieter mehr Geld investiert. Dann haben wir das Problem noch der Energiewende. Eigentlich sollte ja der Umbau auch gefördert werden. Und also es ist ein bisschen schwierig. Und natürlich wird jetzt kein Vermieter Geld investieren, Renovierungen, vielleicht in neue Heizungen aktuell, wenn er dann nur 6 Euro Miete bekommt. Also wenn wir wieder von der Rendite sprechen und es für den nicht mehr Sinn macht, dann wird der aktuell auch nichts investieren. Das heißt, die Gebäude gehen dann eher verschlechtern sich und das Niveau geht dann auch einfach zurück, ja.
Aber ist es dann nicht auch attraktiv für vor allen Dingen vermögende Leute, jetzt nach Berlin zu ziehen? Weil man einfach sagt, naja, du gibst günstige Mieten und ich mache eh aus Geld und vor allen Dingen bin ich ja bei Vermietern viel beliebter als jemand, der, ich sag mal, gerade so über die Runden kommt.
Ja, das ist natürlich das Problem. Deswegen, wie ich schon eingangs sagte, ich denke halt, man kann den Bedarf eigentlich nur durch neuen Wohnraum schaffen oder das Problem lösen. Denn klar, am Ende muss man sagen, wenn sich in Berlin vorher für 10 Euro pro Quadratmeter sich 80 Leute gemeldet haben und jetzt bei nur 6 Euro sich 250 melden, dann ist es natürlich auch mal die Frage. Da kann ich auch jeden Zuhörer mal selbst die Frage stellen lassen, wen würdest wenn es dein Geld ist, wen würdest du als Mieter nehmen wollen? Und dann ist natürlich die Frage, wenn jemand eine gute Bonität hat oder sehr, sehr gut verdient, dann ist es ja vermeintlich für einen ja auch die höhere Sicherheit, dass der meine Miete bezahlen kann. Und deswegen glaube ich, auch dann ist es eher für Leute, die wahrscheinlich besser verdienen, sogar einfacher auch Wohnungen zu finden. Vor allem auch, weil sie jetzt statt für 12 Euro in Charlottenburg vielleicht auch für 6 Euro wohnen können.
Also könnte man zusammenfassen, das war wieder ein Aktionismus von Links und SPD, die am Ende eigentlich die Kleinen stärken wollten, aber mit anderen Worten eigentlich die Großen und vor allem die, die es nicht nötig hätten, wieder quasi indirekt was Gutes tun, obwohl sie es halt einfach nicht geblickt haben wahrscheinlich. Ne? Kann man das so zusammenfassen?
Da kann man nicht so ins Detail schauen, aber ja, also die Sachen, die gemacht wurden oder sind nicht förderlich für das, was es eigentlich gedacht war.
Ja.
Gut.
Ja, dann danke.
Ja, danke, dass du heute da warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich denke, es hat vielen die Augen geöffnet. Und dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf.
Machen wir einen Deckel drauf.
Und da bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Tschüss. Ciao.